Radio Lotte, Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Ich glaube, ich schaue doch täglich vor dem Schlafengehen, wenn ich die Tür abschließe vom Haus und noch mal kurz vors Haus trete, in den Sternenhimmel.
Jede klare Nacht, immer ist klar, es gucke ich hoch. Eigentlich gucke ich jede Nacht raus, denn wenn ich dann merke, es ist bewölkt, dann bin ich ein bisschen traurig. Und wenn ich Sterne sehe, dann freue ich mich.
Well, I'm living in Berlin. And there sometimes you cannot see the sky because it's very covered by clouds. So every time that I have the opportunity, I try to go. So I have like some spots, places like far exposed that I can go and see the sky, and maybe according to the temperature, I pass by like 1 hour or maybe 3 hours. As often as the sky is open, I can say.
Eine schöne Frage. Ziemlich oft. Weil ich nicht nachts arbeite, gerne, also sehr gerne. Und so bis in die frühen Morgenstunden. Und ich mache natürlich immer meine Pause, um den Rücken zu entlasten. Und dann gehe ich raus. Und das sind die Momente, wo niemand unterwegs ist und ich und der Himmel, wir sind dann alleine. Also eigentlich jede Nacht.
Jedes Mal, wenn ich nicht in der Stadt bin, das ist leider zu selten, aber wenn ich nicht in der Stadt bin, dann schaue ich immer.
Als ich die Teilnehmenden des Planetario Poetico gefragt habe, wie oft sie in den Sternenhimmel schauen, war ich ehrlich überrascht. Fast alle haben mir gesagt, sie tun es jede Nacht. Ich dagegen viel zu selten. Vielleicht, weil ich den Nachthimmel nicht ansehen muss, um zu wissen, wie er aussieht. Er ist eine große, gleichmäßige Dunkelheit, in der verstreut kleine Punkte leuchten. Seit dem Festival versuche ich aber, mir öfter einen Augenblick Zeit zu nehmen und den Blick zu heben. Denn es spielt keine Rolle, dass ich mir den Himmel vorstellen kann. Die Vorstellung ist nichts im Vergleich zum tatsächlichen Anblick. Über Schönheit zu wissen, ist etwas anderes, als sie zu erleben. Ich bin Jessica, ich studiere Literaturwissenschaft und habe im September das Planetario Poetico besucht. Ein internationales Festival, das in Jena, Oberböse und Weimar stattfand. Dabei kamen DichterInnen, KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen aus verschiedenen, vor allem spanischsprachigen, Ländern zusammen, um über den Himmel nachzudenken, seine Bedeutung, seine anhaltende Faszination und seine poetische Kraft. Dieses Festivalkonzept, entworfen von Ramona de Jesus und Rieke Bolte, eröffnete viele Konstellationen, erwartete und unerwartete. Zwischen Literatur und Himmel, Himmel und Menschen, Menschen untereinander, zwischen Räumen und Kulturen, spanischsprachig und deutschsprachig, ländlich und urban, zwischen Zeiten. Einige dieser Verbindungen möchte ich in der nächsten Stunde nachzeichnen. Und wir hören dazu auch die Stimmen der Dichterinnen und Dichter, im Gespräch und in Auszügen aus ihren Lesungen.
Scheinbare Helligkeit. Wenn wir die Erschütterungen der letzten Jahre an den Nachthimmel bannen könnten, die ausbrechenden Sterne benennen, die nicht gefundenen Muster unseres Erstaunens darüber, was möglich ist, was gesagt wird, was unterbleibt. Wenn wir alles, was wir für monströs halten, in Sternbilder einreihen könnten, würden wir noch die sein, die wir waren? Menschen, die den Himmel betrachten, hoffen, wünschen, lieben. Alrida, zwischen Welle und Ufer, zwischen Baum und Betrachtung, im Spalt der sich schließenden Tür, sammelt er, während wir schlafen, die Wünsche,
die wir zur Erfüllung für ihn hinterließen. Am Grund des trocken gefallenen Flusses, wo die Hungersteine liegen, beugt sich sein Schatten über die Brüstung und bedeckt die Eidechsen mit Trost. Ihr werdet noch vieles sehen, was ihr nicht wolltet. In der Farblosigkeit nach dem letzten Dicht, im gewachsenen Zweigel, im Ticken lebenserhaltender Geräte, streicht seine Hand über unsere Stirnen. Morgen habt ihr euch daran gewöhnt, unter den Steinen zu wohnen, habt ihr vergessen, was fehlt. Zwischen den sich angleichenden Stunden von Tag und Nacht, zwischen November und Wut, nimmt er, was wir fallen ließen, trägt es wieder an seinen Ort. Weder Augen noch Ohren, noch eine Tür zum Hinausgehen, noch eine Tür zum Hinausgehen, das Versinken beginnt vor der Schwelle. Das Versinken beginnt vor der Schwelle, die Schwelle beginnt im wachsenden Holz. Die Schwelle beginnt im wachsenden Holz und die Ringe der vollendeten Jahre, die Ringe der vollendeten Jahre, die uns zuwachsen lassen. Die uns zuwachsen in Not und Notwendigkeit. Notwendigkeit und die Wendigkeit des Körpers zwischen all den Gestellen, Gestellen, über die wir die Flügel falten, damit verborgen bleibt, verborgen, was im Licht stand. Licht verwandelt durch Zeit, Zeit übereinander gelegt wie Gebirge, Gebirge, durch die wir auf Händen laufen, laufen, Füße im Himmel, Himmel, ein Drehen bis zum Stillstand.
Wir haben gerade die Thüringer Dichterin Daniela Danz gehört. Sie las ihre Gedichte in Schillers Gartenhaus in Jena, wo das Planetario Poetico eröffnet wurde. Und es war auch der perfekte Ort dafür, weil das Gartenhaus historisch sowohl der Poesie als auch der Himmelsbetrachtung verbunden ist. Schiller schrieb hier Teile des Wallenstein, Maria Stuart und verschiedene Balladen. Und nachdem Schiller 1805 gestorben war, hat Goethe eine herzogliche Sternwarte an diesen Ort gebracht. Nach dem ersten Kennenlernen und ein paar weiteren Lesungen im Haus gehen wir hinaus in den Garten. Es ist noch ein letztes Mal in diesem Jahr richtig warm. Es sind die letzten Tage des Sommers. Oder die ersten des Herbsts. Hier teilt die argentinische Künstlerin Luz Pejskovic ihr Wissen über die Geschichte der Sternbilder. Sie hat sowohl Astrologie als auch beobachtende Astronomie studiert und widmet sich in ihrer künstlerischen Arbeit ebenfalls Stern- und Steinwelten. Das Erste, worauf Luz uns hinweist, ist, wie eng unsere Beziehung zum Himmel mit unserer Vorstellungskraft verbunden ist. Der Himmel ist der erste Bildschirm, das erste Gemälde, das erste Territorium, in das wir uns hineinprojizieren. Deshalb könne man sagen, die Geschichte unserer Beziehung zum Himmel ist auch die Geschichte der Vorstellungen, der Fantasie. Alle Zivilisationen der Welt hatten auf ihre ganz eigene Weise ein Verhältnis zum Himmel. Sie schrieben Gedichte über ihn und projizierten ihre Narrative in ihn hinein. Erst im Jahr 1930 einigte man sich auf eine globale Kartografie des Himmels, um ihn weltweit studieren zu können. Seit der Erarbeitung dieser internationalen Karte sind die Sternkonstellationen überall dieselben. Die Bezeichnungen dieser Bilder unterscheiden sich aber teilweise. So heißt zum Beispiel der große Wagen auf Englisch und Persisch große Schöpfkelle. Der früheste schriftliche Nachweis von Sternbildern ist der Katalog des griechisch-ägyptischen Gelehrten Ptolemäus aus dem Jahre 150 nach Christus. Von diesen Sternbildern gelten 48 noch heute, auch wenn sie teilweise etwas anders aussehen. Das ist auch der Grund, warum so viele Sternbilder Namen aus der griechischen Mythologie tragen, wie Cassiopeia oder Perseus. Dann haben wir noch 40 moderne Konstellationen, die ebenfalls eine europäische Sichtweise zentrieren. Diesen Punkt betont Luz besonders. Die Auswahl der Sternbilder spiegelt, wie wir auf der Erde leben. Die Geschichten, die wir heute in den Himmel hineinlesen, sind die Geschichten einer weißen, patriarchalen, christlichen Welt. Alternative Sichtweisen und andere Geschichten sind großenteils verloren. So zum Beispiel die Himmelsnarrative der vielen indigenen Völker Argentiniens, Luces Heimatland.
Well, Latin America is very marked by colonization. I grow up in a country that is 70% brown people, but we call ourselves as white. So in relation to the sky and in relation in this context, in the southern hemisphere, we have the Southern Cross. Instead of Polaris, that is the North Pole star, we have the Southern Cross. And I imagine these people coming from Europe, like Christian people coming from Europe, finding this cross in the sky, feeling that God just left them this territory, like the new world for being taken. And all these people that should be kind of teach. So the first constellations that I learned from my culture when I was a kid was the cross. And then on the other hand, the Orion's belt, I mean, it's just part of constellation, but the asterismos, that is the three Nereids. So there are two aspects related with something Christian. Mm-hmm. I born in a very Christian town in Coltandí, inside of the province of Buenos Aires. But I think that also is like something very common, that people is like, the three Marys, or the cross, mm-hmm. and that's it, you know? And so I think that in particular, this show up the layers of that I was saying before, no? The Christianity colonizing the earth, like the territory. But I'm sure the people that were living before that we don't know much about their cosmovision, especially close to the, in Argentina, there were like small groups. It's not like Mexico that were like big civilizations or Peru. Mm-hmm. Argentina were smaller groups. And their cultures, like very different between each other, and their cultures in this aspect were really lost.
Luisa Reyes-Retana kennt aber eine dieser nicht-europäischen Geschichten. Sie ist Schriftstellerin aus Mexiko und erzählt mir von der Entstehung der Sonne in der Mythologie der Azteken.
I will sadly won't remember the details. My memory is not great, but I remember the legend. It's fantastic. And the names are fantastic. So if you look up the myth, you will find it. You will find the details. So there was this in Mexican, in let's say pre-Hispanic mythology, in originary mythology, we current Mexicans are children of the seven sun.
Luisa hat sich hier versprochen und mich gebeten, das zu korrigieren. Nach der aztekischen Mythologie leben die Menschen im Zeitalter der fünften Sonne, nicht der siebten.
And this sun came to be because two young princes, Prince A and Prince B, names I can remember, were fighting. And one of them was really, really perfect for becoming the sun. He was tall, he was athletic, he was smart, he was beautiful. He had everything he needed to become the next sun. And the other guy was tiny and crooked and sick and looked, he didn't look the part. So everyone was sure who was the natural heredero. Okay, I can't remember that word in English. So the situation came to its very moment. And the sexy guy was scared, and the little guy was not. So the little guy jumped in the fire, and he became the sun. So that is, you know, the most simple
version of a beautiful legend concerning the sun.
It is beautiful. Thank you for sharing.
Auch in ihrer Dichtung beschäftigt sich Luisa mit mittelamerikanischer Mythologie, wie ich an diesem Abend erfahre. Inzwischen sind wir im Zeiss Planetarium Jena. Nach einem Vortrag unseres prominenten Gasts Dirk Lorenzen, der Astrophysiker und Autor der täglichen Kolumne Sternzeit im Deutschlandfunk ist, folgen Live-Musik und Lesungen. Hier liest Luisa ihr Gedicht Tekumbalam. In der Mythologie der Maya ist der Tekumbalam ein monströser Vogel, den die Götter senden, um Menschen zu bestrafen, die sie verärgert haben. Wir hören zunächst einen Teil des spanischen Originals, gelesen von Luisa, und anschließend die deutsche Übersetzung, vorgetragen von ihrem Partner Jan Hellstern.
Tekumbalam. Se esparce el agua sobre la tierra seca, como en aquellas fiestas patronales que solicitan mojar la tierra para iniciar la festividad. Es el sábado, después de que amanece un hombre colgado del puente. Llueve de lado, de frente, para atrás, constante, a través, para adentro. La humedad es como si lloviera dentro, de adentro hacia afuera, fino y tupido, se hace auspicioso. Tekumbalam, dicen algunos. Crece, 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 es demasiado. Los vecinos salen a mirar, protegen a sus niños, es demasiado. Truenan los truenos y por dos nocturnos segundos, de truenos y relámpagos, de relámpagos y truenos, la luz deja ver en los cerros el puro fin del mundo. Crece, 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 el caudal crece durante la noche, en estampida, en estampida, en estampida, huye quien puede, el río parece el mar. Azules negros, el cielo ni se ve. Veloz y abundante, el día y la noche son iguales, violento, abundante, veloz, jala, jala, jala raíces, el agua, la corriente, los árboles resisten, primero en diagonal, no sucumbas.
Tekumbalam. Das Wasser verteilt sich über die trockene Erde, wie bei jenen Pastoraten, die nach einer Befeuchtung der Erde verlangen, das zum Fest beginnt. Es ist der Samstag danach, an dem morgens ein Mann von einer Brücke hängt. Es regnet von der Seite, von vorne, von hinten, ständig hindurch. Es regnet im Inneren. Die Luftfeuchtigkeit ist so hoch, als würde es drinnen regnen, von innen nach außen. Schlank und gefiedert, unheilversprechend. Tekumbalam, sagen sie. Es wächst und wächst, und wächst. Und wächst zu viel. Die Nachbarn kommen raus, um zu schauen. Beschützen ihre Kinder. Es ist zu viel. Die Donner donnern. Und zwei Nachtsekunden lang donnern die Donner, blitzen die Blitze, lässt das Licht auf den Bergen das reine Ende der Welt erblicken. Wächst und wächst. Und wächst die Flut. Wächst in der Nacht, in trampelnder Wucht. Flieht, wer kann. Der Fluss ist wie das Meer, blaue Schwärze, der Himmel kaum sichtbar. Schnell und üppig, Tag und Nacht sind gleich, gewaltsam, üppig und schnell. Es zieht und zieht und zieht an den Wurzeln das Wasser, die Strömung, die Bäume wehren sich, zuerst quer, halt dich durch, großer Baum. Aufrecht, schräg, liegen, kopfüber, fällt er. Kakaobaum, Wollbaum, Chimon, eine Regatta, dünn, dicht und gewaltsam, Baum aus Guatemala. Ertrunken die Reiher, die Leute, die Häuser und die Leute und ihre Sachen. Flussbiegungen bröckeln ein, der Berg fällt zusammen. Den Fluss füllen Stämme, immer mehr Dinge, Körper, die Tiere wissen es irgendwie. Verschwinden in ihre Bauten. Der Sturm frisst ganze Familien, frisst und frisst und frisst, überflutet die Maisfelder. Die Pflüge und die Schaufeln ducken sich im Durchbruch des Wassers. Das Wasser holt sich Kübel.
Die Welt steht Kopf. Es zieht und zieht und zieht die Kräne am Nacken, wie Reiher, deren Köpfe es schluckt. Ihre Ketten wie Quetzale im Flug. Tecumbalam, Yakchilan, Piedras Negras. Man sieht ihre Rocken sich drehen, wälzen und wälzen. Sie rufen um Hilfe. Hilfe und Hilfe und Hilfe. Die Steine der Mayas, die Autos, Kirchen. Verlorene Tiere. Balken von der Baustelle durchbohrt von Kante zu Kante. Niemand traut sich es, Regen zu nennen, was da Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag passiert. Erst am Freitag ebbt es ab, damit derjenige, der am Leben bleibt, die Chance hat, weit wegzuziehen. Die Eisenbahnschwellen reißen sich los, die Schienen reißen sich los, die Träger fallen in den Fluss, treiben dahin. Hängend wie eine Wiege schwingt die Brücke, einer Schaukel gleich, sagen sie. Das Wasser reißt alles weg, verheert und verheert und verheert die Form des Flusses, verändert die Form des Flusses. Aber es ist nur Wasser, sagen sie. Wasser ist Leben. Nun, das kommt darauf an, würden die Uferbewohner sagen.
Dass die Maya Ursachen für Naturkatastrophen im Himmel und bei dessen Gottheiten suchten, erinnert mich daran, wie viele frühe Astronomen die Sterne im Kontext der Astrologie betrachteten. Im Gegensatz zu heutigen AstrophysikerInnen wollten sie die Prozesse des Universums nicht um ihrer selbst willen verstehen. Vielmehr beobachteten sie den Himmel, um das Geschehen auf der Erde zu deuten. Von persönlichen Lebensereignissen über Epidemien und Hungersnöte bis hin zum Willen der Götter, all das glaubte man, würde durch Himmelserscheinungen angekündigt oder sogar verursacht. Dieser Glaube an Magie, Astrologie und andere esoterische Praktiken besteht fort, auch wenn wir heute wissenschaftliche Standards haben, die verlangen, dass Theorien durch Belege gestützt werden. Menschen sehen sich immer noch nicht nur nach Wissen, sondern nach Bedeutung. Wir wollen nicht bloß die Welt begreifen, sondern auch unseren Platz darin. Wir wollen wissen, warum Dinge geschehen, warum wir so sind, wie wir sind. Warum wir hier sind und ob irgendwo da draußen noch andere existieren. Ich selbst war schon als kleines Kind sehr kosmisch gesinnt, hatte aber niemanden, mit dem ich darüber hätte sprechen können. Das Planetario Poetico schien mir aber der perfekte Anlass für solche Fragen, also habe ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, mich nach den kosmischen Fragen zu erkunden, die alle gerade so umtreiben. Hier sind Ihre Antworten.
Die kosmische Frage wird eigentlich immer größer. Natürlich die ganz, ganz große Frage, die wir wahrscheinlich noch nie wirklich werden klären können. Wie ist das alles eigentlich entstanden? Wie ist es aufgebaut? Da ist ja einfach das Faszinierende, dass man da immer besser hinausgucken kann. Wir haben tolle Teleskope, jetzt das James-Webb-Teleskop. Man sieht Galaxien, wie die 300 Millionen Jahre nach dem Urknall schon existiert haben. Das Licht war 13,4 Milliarden Jahre unterwegs. Unglaublich, stellen Sie sich vor, Sie sind so ein Photon. Dann reisen Sie 13,4 Milliarden Jahre und haben dann auch noch das Glück, dass Sie dieses Teleskop treffen und nicht hier irgendwo vorbeifliegen oder hier unten irgendwo auf den Stein prallen. Aber von diesen Objekten weiß man dann eben, ja, wie sind die eigentlich entstanden? Die sind da. Man kann es gar nicht genau erklären. Deswegen ist es ja heute dieses kuriose Weltmodell, dass die leuchtende Materie und die Materie, aus der wir bestehen, ja, alles, was wir anfassen können, eben die normale Materie in Anführung, die macht nur etwa 5% des Kosmos aus und 95% sind diese ominöse dunkle Materie und dunkle Energie. Das sind zwei Komponenten, die ziehen nur an oder die stoßen nur ab. Das heißt, die verraten sich über ihre Kräfte, aber die leuchten nicht. Die sieht man in keinem Teleskop der Welt. Und die ganz große Frage ist eben, was steckt dahinter? Man braucht die irgendwie, sonst kann man gar nichts verstehen, was im Weltall passiert, aber man kommt da nicht wirklich weiter. Man hofft jetzt eben mit neuen Teleskopen, dass man da was sieht. Na, vielleicht kommt man ein bisschen weiter. Ich hoffe immer noch, dass wir irgendwann mal einen haben, der diesen Geistesblitz hat, einen oder einen, wer sich für Astronomie interessiert und große Fragen klären will. Da gibt es ganz, ganz viel zu tun. Also da wird guter Nachwuchs gebraucht, kreative Leute.
Ja, also mich beschäftigen sehr viele kosmische Fragen, aber ich glaube, eine, die sehr viele Leute beschäftigt, beschäftigt mich auch. Und das ist die Frage nach der Krümmung von Zeit innerhalb von großen Massen, wie zum Beispiel schwarzen Löchern. Und die Vorstellung, was passiert, wenn die Zeit eben anders verläuft, bis hin zu zum Anhalten der Zeit oder Rückwärtslaufen der Zeit, ist für mich sehr interessant. Und auch die Frage, was das über unsere Wahrnehmung von Chronologie aussagt.
Eigentlich schon immer. Also ich habe als Kind, da war ich wirklich noch sehr klein, beim Einschlafen mich immer gefragt, wie wohl das Weltall entstanden sein könnte und inwieweit es unendlich ist und was das für mich bedeutet als die, die ich eben damals war, also wirklich ein Kind. Und das war ziemlich überfordernd, würde ich sagen. Und ich habe mich dann immer beruhigt damit, dass ich gesagt habe, okay, wenn du nicht unendlich bist, aber es eine Unendlichkeit gibt, ist es vielleicht nicht schlimm, weil du ja irgendeinmal, du warst ja einmal nicht, noch nicht, und warst schon mal, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, es war so eine ganz kindliche Vorstellung von, was ist Kosmos letztlich auch und in welchem Kosmos bin ich hineingeworfen und wer kann mich darin beruhigen? Ich bin dann auch zu niemandem gegangen, so aus der Eltern, also zu meinen Eltern oder so aus der Erwachsenenwelt, die so um mich herum war, die haben irgendwie nicht so viel getaugt und habe mich dann einfach nur beruhigt damit, dass ich gesagt habe, okay, ich war mal nicht und wenn ich dann auch irgendwann mal nicht mehr bin, dann ist es nicht schlimm, weil es ja vorher auch nicht schlimm war. Und ich weiß auch noch, dass ich immer Herzrasen bekommen habe. Und um einschlafen zu können und dieses Herzrasen in den Griff zu kriegen, habe ich mir eben diese Formel immer wieder aufgesagt von du warst mal nicht, noch nicht. Das heißt, dass du irgendwann nicht mehr bist, kann nicht schlimm sein.
Well, I think that the entire humanity is now having this question of there's lights out there. Which kind of life? We know that during 2025 we found biosignals. I mean, we don't have like the final proof, but there are like a big percentage of biosignals in an exoplanet called K2B18b, like very technical name. That is around, is in a stellar system around the constellation of Leo from our perspective. And just 1 week ago, on September 17, NASA was released like a paper where they said that since a year or something, they found these biosignals on Mars. It was like a big, big announcement. So, yeah, I think that the biggest cosmic question is about that. If I will be able to see how humanity can relate with life in other planets.
I wish I could answer this with spontaneity. I am very fascinated by the moon. Since I love poetry, I have come to think that the moon is only there for poets. And in October, the moon becomes very present in my life because it's so close. And I guess I wonder about the moon in general terms, and I have a relationship to it and its mystery.
Ich möchte noch etwas teilen, was ich an diesem Tag gelernt habe und was ich absolut schön finde. Die arabische Astronomie war im Mittelalter hochentwickelt. Man beschrieb die Bewegungen der Gestirne mit erstaunlicher Präzision und tat das in Gedichten.
In the Arabic world, they developed this way of documenting just through poetry. So if they were writing something about the sky, it was only in poetry, you know, where they were not like saying it in a different way.
Sicher hatte das einen praktischen Nutzen. Sterne spielten im Alltag der Araber eine große Rolle. Für die Navigation in der nächtlichen Wüste, für religiöse Rituale. Dieses astronomische Wissen wurde in Verse gefasst, damit es sich leichter erinnern und weitergeben ließ. Aber ich mag den Gedanken, dass sich die Lyrik auch einfach als die einzig richtige Form angefühlt hat, um den Himmel zu beschreiben. Wenig auf dieser Welt ist vollkommen. Aber die Sterne sind es allemal. Und wie sollte man über etwas sprechen, das so vollkommen ist, wenn nicht im Gedicht? Natürlich haben wir beim Festival auch viel übers Schreiben gesprochen. Schließlich trafen hier lauter Lyrikerinnen und Lyriker aufeinander. Ich finde es so bewundernswert, wenn Menschen gut schreiben können. Wenn jemand die Fähigkeit hat, etwas in Worte zu fassen, das ich auch fühle oder erlebe, aber nie so treffend hätte ausdrücken können. Deshalb hat mich das so interessiert, die Frage, was Schreiben und Lesen eigentlich alles sein und leisten kann. Hier sind ein paar der Gedanken, die in meinen Gesprächen aufkamen.
Tatsächlich, ich habe vor kurz ein kurzes Video, so ein informatives Video, wie schwarze Löcher funktionieren, wenn Licht, also Sonnenlicht drauf scheint oder sowas. Und man soll sich das vorstellen, es ist ein Punkt, ein schwarzes Loch, es ist einfach schwarz. Und dann kommt das Licht. Das Licht stoß sich gegen den Loch und wurde dann reflektiert zurück. Aber die Strahlen sind nicht direkt, sondern bewegen sich die bewegen sich irgendwie. Die kommen aber nicht rein. Ich glaube, es ist nicht wichtig. Aber als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ist das nicht auch ein Bild des Schreibens selbst? Als ob der Schriftsteller diesen schwarzen Loch wäre, die das Licht ruft oder braucht, gleichzeitig aber das Licht darf nicht rein. Also so, man darf nie, man kommt nicht im Zentrum. Es ist, man sieht nur die Silhouetten von Sachen durch das Schreiben. Man sieht nur die Silhouette. Und ich glaube, das ist viel schwarzer Loch.
Ja, es bildet sich ja sozusagen ein Lichtkranz am Ereignishorizont vom schwarzen Loch. Man erkennt dann eben das schwarze Loch ja nur am Nicht-Vorhandensein von diesem Licht, dadurch, dass es sozusagen diesen Kreis drumherum gibt.
Ja, genau. Durch das Licht und durch die Kraft vom schwarzen Loch sieht man die Ränder von Sachen, aber nur die Ränder. Man kommt nie in der Mitte, man sieht nur den Rand.
We were just talking about this in the lunch with the other poets, and I'm a visual artist, and I love to read, but I never feel like strong enough to write my own book. It's somewhere will come, and of course will be related with the stars because it's what I know and what I research about. But I was just saying that what I take from this experience is the power of finding specific ways to say things. And poetry is like the resonance of words, something that can awake images, sensations, that can open very specific feelings. And in this time that we're going over these AI times, like where word is just like, no, pass it through the AI, and then we see we are kind of losing. Everything is getting very flat, and to keep these spaces, to keep this relationship with words, to really give the time for the words to emerge from within, I think is a practice, it's like a craft that we have to keep alive.
Wissenschaft und Poesie haben, finde ich, beide etwas Reines an sich. Man betreibt sie nicht, um reich zu werden oder mächtig, sondern um an irgendeine Art von Wahrheit zu gelangen, über die Welt, über uns selbst. Und diese Wahrheit möglichst akkurat auszudrücken. Und ich sehe auch große Schönheit und damit großen Trost und Ermutigung in beiden. Ich finde zum Beispiel den wissenschaftlichen Fakt phänomenal schön, dass die Protonen in mir auf den Urknall zurückzuführen sind, dass Teile von uns geboren worden in dieser ersten riesigen Kakophonie oder dass Materie weder hergestellt noch zerstört, sondern nur verwandelt werden kann. dass das Universum in uns ein Werkzeug geschaffen hat, mit dem es sich selbst beobachten und verstehen kann. Und genau diese Haltung spürt man auch beim Planetario Poetico.
So for me that we are talking about this relationship between poetry and the sky is like, yeah, they belong to each other since a very long time.
Because poetry is a destructured way of thinking. It's non-linear, it's open, it flows, it does have a certain logic, but this logic is pre-established. It sort of builds as it's needed. And I think looking at the sky requires this flexibility, this understanding that it's moving constantly and that what you see might only be seen because this night allows it. And maybe a different night will allow a different view. It's a little bit like what happens with poetry. Yes.
Für mich ist Lyrik immer dann spannend, wenn sie sich bewegt zwischen dem unendlich Großen und dem unendlich Kleinen. Und weil beides Dinge sind, die nur abstrakt vorstellbar sind. Und ich glaube, wir können nicht konkret uns vorstellen, wie groß tatsächlich wie groß das Universum ist in kosmischen Ausmaßen, genauso wie wir uns das unendlich Kleine nicht vorstellen können, wenn wir wir können nur Vergleiche anstellen und dann immer weiter heruntergehen bis zum Atom, bis zum Elektron und so weiter. Und ebenso ist es ja im Großen, wenn wir uns einen Raum denken können, das Universum, das gleichzeitig unendlich groß ist und dann sich auch noch ausdehnt und irgendwie diesen Widerspruch aufzulösen, das ist für mich ja auch etwas sehr Lyrisches.
Ja. Klar ist Lyrik und Astronomie, teilen sie sich Sachen. Auch, dass wir jetzt in Thüringen sind, habe ich denn, oder muss ich immer wieder an Novalis denken. Novalis, bevor er gestorben ist, oder ein großes Projekt von Novalis, das er nie zu Ende bringen könnte, war die romantische Enzyklopädie. Was wir heute kennen oder was wir heute lesen können, sind nur die Notizen, die Novalis dafür vorbereitet hat. Und die Frage, und ich meine ja, weil Novalis hier in Thüringen sich zu Hause manchmal gefühlt hat, Frauen besucht und so. Aber Novalis hat sich gefragt, tatsächlich in diese Notizen für die romantische Enzyklopädie, jeder Wissenschaft, Astronomie, Chemie, Mathematik, zeigen uns neue Perspektiven von Objekten. Warum ist dann nicht Lyrik auch eine Wissenschaft, die uns eine Wissenschaft war, ist seine These gewesen. Warum ist dann Lyrik nicht auch eine Wissenschaft, die uns eine Perspektive über Objekte gibt? Und ich glaube, diese Frage ist, was uns im Festival beschäftigt hat.
Ja, danke.
Das sind keine Reibungen. Ich finde, das passt gut zusammen. Das sind ja auch, wenn wir so wollen, unterschiedliche Wege, einfach nur über Wissenschaft oder über Poesie, Lyrik, Prosa, über die Kunst. Ich will es mal einfach so sagen, über Wissenschaft oder Kunst, sich einfach diesem Kosmos anzunähern. Ich sagte, da gibt es ganz, ganz große Probleme oder Fragestellungen, die man klären muss. Dann macht ja die Wissenschaft selber Kunst. Heute findet ganz viel Forschung statt in Wellenlängenbereichen, die wir gar nicht beobachten können. So Galaxien, die man 300 Millionen Jahre nach dem Urknall sieht, die leuchten Infraroten, das können wir mit unserem Auge gar nicht sehen. James Webb, dieses Weltraumteleskop, kann das. Und dann übersetzt man das einfach in Farben. Das sind aber, wenn wir so wollen, praktisch Falschfarben. Das sind keine Fake News, was da manche meinen. Das ist wie ein Ultraschallbild beim Arzt oder ein Röntgenbild. Wir können auch keine Röntgenstrahlung sehen, trotzdem können wir es sichtbar machen. Aber eigentlich machen da auch die Astronominnen und Astronomen selber ja schon Kunst oder müssen sich Stilmittel der Kunst bedienen, um überhaupt den Kosmos erfahrbar zu machen. Und dann ist vor allem eines klar, wenn ich sagte, 5% des Kosmos ist, können wir nur ansatzweise verstehen, dass unsere normale Materie, für 95% brauchen wir Kreativität, brauchen wir Ideen. Das ist Kunst. Das ist einfach, da brauchen wir irgendwelche Inspirationen und da kann man nicht nur stur mit Gleichungen herangehen. Insofern, glaube ich, ist das ein wunderbares Wechselspiel und Kunst und Wissenschaft und das Universum, die passen besten zusammen.
Kommen wir von der kosmischen Weite wieder ein Stück weit zurück auf die Erde. Auch der zweite Tag des Festivals, der Samstag, hat sich ein bisschen wie so eine Rückkehr angefühlt. Während es am ersten Tag darum ging, den Blick zu heben und den Himmel durch das Gedicht zu uns zu holen, ging es am zweiten darum, das Gedicht selbst als einen kleinen Kosmos zu begreifen oder auch als einen dunklen Ort. Wir treffen uns am Vormittag im Frohmannschen Anwesen in Jena. Zu unserer kleinen Gruppe ist inzwischen ein neuer Gast dazugestoßen. Seine Stimme haben wir im Podcast aber schon ein paar Mal gehört. Es ist der ukrainischstämmige Dichter Jewgeni Breger, der bereits vielfach ausgezeichnet wurde. Er liest Gedichte über das Leben unter dem Himmel. Und die gefallen mir sofort, trotz oder vielleicht gerade wegen ihres Ernstes. Der Zyklus, den wir gleich hören, erzählt von der Flucht seiner Großtante während des Zweiten Weltkriegs aus Babin Yar. Das ist eine Schlucht am Stadtrand von Kiew, in der die Nationalsozialisten Ende September 1941 bei einem der größten Einzelmassaker des Holocaust innerhalb von 2 Tagen rund 34.000 jüdische Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt ermordeten. Von dort flieht also Jewgenis Großtante durch Wälder und über Flüsse, bis sie in einem ukrainischen Dorf ankommt.
Königreich des Regens. In der Nacht, als das Dorf sich bewaffnet, erfährt sie ihre Bestimmung, die großen Felsen zu beschießen. Am Flusslauf warten sie wie Augen. Entschieden, ruhig, kriecht steiniger Stein von ihr weg. Wieder eine falsche Richtung, gröber als Sand, Pulver, das ihr nicht gehorcht. Diese trockene Ader, kann ich sie fassen? Felder, Felder, Wälder geht hier. Im Denken verschwindet eine Erinnerung. Sie läuft in den Wind, durch die innere Welt, entschlossen zum Fels. Hört Schüsse. Geschichte schießt auf Geschichte. Hunde erschießen sich. Dorf schießt auf Stadt. Tiere schießen Pflanzen auf Mineralien. Flinten gleiten durch Hände. Substanzen beschießen ein weiches Gemisch aus Gummi und Erde. Vogelschwärme existieren als solche Geschosse, denkt sie, und verschwinden zwischen Himmel, zwischen Boden, in einer Brust. Weder ankommen noch verschwinden ist möglich, wenn du so stark liebst. Tritt hinaus, selbst der Fels hat gelernt zu verzeihen. Tritt über zu den Menschen, ihre Körper halten sich am Leben, indem sie wie Knospen aufgehen, wenn es warm wird. Jahrelang Frühling, wohin soll ich gehen? Aufgeben seid ihr Gewinn, vergiss, was du tust, folge einem Gesang. In der Nacht, als das Dorf sich bewaffnet, fegt Regen übers Geäst und verrät sein Motiv. Verwandlung von Bäumen in Schritt. Ihr trauriges Hemd, das Schuppenhemd über der Haut, hält sie wach, wenn sie schläft. Drüben im Tal brennt noch Licht. Bald sitzt sie zu Tisch, bald nimmt sie das Messer, bald schnitt sie ein Zeichen hinein, das ihr hilft zu vergessen. Am Fluss liegen Steine im Schilf. In der Nacht, als sie schwanger wird, träumt sie sich selbst vertauscht mit dem Kind. Sie trägt es vor sich her wie ein Schloss, wenn es weint. Als Kleid ist es hungrig, als Schale, wenn sie allein ist. Das Kind öffnet die Augen, sieht sich geboren. Sie legt eine Muschel hinein. Wie unterscheide ich ein Mündel von einer Faust? Einen Nebel von einem Mund, der im Begriff ist, Nebel zu verschlucken. Die flache Ebene des Körpers von einer baumlosen Steppe, in der reglos ein Ungeborenes liegt. Fäden, lebendig, spinnen ein Netz durch ihr Herz. Drüben im Bauch brennt noch Licht. Bald schöpft eine Hand etwas Wasser ins Schälchen, deutet ein Zeichen. Bald hört man ein Klopfen, öffnet die Türen und dort. War das ich? Langsam sinkt die Truhe auf den Grund des Sees. Mit Perlen und Figuren verziert. Auf der linken Seite schimmert eine Göttin mit Menschenkörper und dem Kopf einer Katze. Grasende Pferde mit Hundeköpfen. Ein Bauernjunge beim Sensen von Klee in einem Feld im Profil. die Ansicht des Feldes von unter und über der Erde. Auf der rechten Seite eine Fuchsfamilie, die einen Vogel weist. Eine Göttin mit Schlangenkörper und den Kopf eines Hundes. Eine Göttin mit Hundekörper und Adlerkopf, die im Fluss badet. Auf der Vorderseite etwas verblichene Räubungen, Ranunkeln, Kronenanhängungen, mehrere verblichene Mariendistel, Hahnenfuß, getrocknete Wurzeln einer Stechwinde, Schöllkraut, Arnika, echte Kamille, Wermutkraut. Der Boden und die Rückseite der Truhe sind unverziert. Auf dem Deckel schimmert eine gehörnte Göttin mit Menschenkörper, Menschenkopf, hochgezogenen Augenblock, Göttinnen mit menschlichen Körpern und Pfirsich- und Pflaumenköpfen, Obstbäume, die menschliche Köpfe als Früchte tragen und umgekehrt. Im Querschnitt Gehirne eines Vogels und eines Fuchses, getrocknetes Schleierkraut. Am Grund versinkt die Truhe im Sand, umhüllt von Algen, Wasserschnecken. Kurz ist es leise, dann unüberhörbar von drinnen, klopfen die abgefällte Hand. Am kleinen Finger ein Siegelring. Der Tag wird von Scherben zu Abend getragen. Trockene Erde zwischen den Zähnen erinnert ans Lösen des Kalksteins von Klippen, erfasst von vergangenen Zeichen der Hand eines Toten. Sie gräbt in Archiven nach Namen. Wie Tropfen von Säure, unnütz auf Stein, wird schwebend der Abend zur Nacht getragen. Die Toten sind nachts nicht sie selbst. Also schläft sie, also denkt sie im Schlaf an die Adern und Blättern des Ahorns, durch die ohne Eile das Leben entweicht, in kleinen Portionen. An Schwanken magerer Körper, an Strömungen, die plötzlich verschwinden und Flüsse in Seen verwandeln, den Gestank, der sich bildet. Die Nacht, wie sie ist, wird zum Morgen getragen. Blau ist die Farbe der Hoffnung, grün die Empörung, Eitelkeit gelb wie ein Morgen über den Bergen, Wolken verkleidet in Außenhautlicht, Wind wird erzeugt durch die Drehung des Erdballs und kreist um Paläste. Gebet an die Furcht, Gebet an das Holz in den Möbel, die Spannung des Körpers bei einer reifen Bewegung. Die launische Gunst von Insekten, sie beten im Winter. Mit der Pünktlichkeit einer Krankheit kommt Frühling. Honig quillt golden aus Waben, benetzt das Haar eines Mädchens. Noch nie wurde etwas gepflanzt, das selbst sein Wachstum bestimmte. Noch nie war die Erde so trocken, das Glitzern von Honig so schön. Gebet an das Waben. Sie blickt in die Ferne, tut nichts. Sobald sich die Erde verschließt, wird sie handeln. Gebet an das Speichern von Daten in Zellen, ihr Wachstum nach innen. Licht überträgt Wärme, Wärme überträgt Hänge, Paläste zerbröseln wie Kreide. Sie kostet den Honig, spannt ihre Zunge an, schluckt ihn hinunter. Die Ferne verschwimmt mit dem Himmel. Insekten rufen mit Stimme der Mutter. Noch nie hat der Honig so deutlich nach Abschied geschmeckt. Sie träumt diesen Traum wie ein Hund. Immer wieder von vorn. Doch der Traum ist für morgen bestimmt. Daher legt sie sich nun einen Tag hinterher. Sie träumt sich hinein in den Hof durch das Tor bis zur Tür, geht ins Haus. Und wacht auf. Sie träumt es von vorn wie ein Hund. Immer wieder den Weg durch das Tor bis zur Tür in den Hof, diesen Tag hinterher, wie ein schwanzloses Tier. Dieser Hund will nicht gehen, sitzt im Weg. Er bewacht sie, als wäre sie sein Schatz. Schwarzer Hund will sie sagen, wach auf. Doch ist sie, die da schläft, die von neuem sich träumt in den Hof durch das deckige Tor. ein verlorener Tag. Sie spaziert in das Haus, das nach Hund riecht, vertraut. Sieht sich sitzen zu Tisch, sieht sich schnitzen das Zeichen des Abschieds hinein mit verschwommenem Blick. Eine Acht, so ein seltsamer Tag. Sie wacht auf, geht hinaus in den Hof, schaut sich um. Und der Blick über sich den Komet, der im Himmel seit Jahren nicht aufhört zu leuchten. Er umkreist ihren Kopf und er bohrt sich durch die Lider ins Mark, bis sie bellt. Du hast sie gekannt. Sie war still, hat Gebirge verschluckt, mit dem Blick. Wie Wasserlilien im Dunkeln dich streifen, sich in Portale verwandeln zu Ängsten, hat sie dich berührt. Wie ein Punkt, ein gesprochenes Wort, gehört sie zu dir. Wissen ist nutzlos, Richtung formlos, Strecke, Dauer bestimmen die Form. Das Alter der Erde ist klein. Sie sagte, die Zählung beginnt mit dem ersten Gesang einer Kröte. Bewegung verdankt ihrem Namen den Weg. Noch vor Gott verkündet der Schnitt die Geburten, hast du gelernt. Du hältst deinen Kopf unter Wasser. In deinem Gesicht liest ein Fisch die Brechung des Lichts und schwimmt fort. Im Fisch ist dein Zimmer, das du nie verlässt. Eine Tür in das Reich, das sich öffnet, wie Blättchen im Frühling. Es ist kalt. Sie umkreist deinen Kopf als Krawatte, kehrt in Kreisen zum Anfang zurück, ins Gestrüpp, zu dem Bau, der aus Grüßen besteht, bis sie geht, um zu wandern durchs Tal, zu durchstreifen die Luft, diesen Duft hinterher auf dem Rücken der Vögel, der dich so betört. Sie zieht aus mit verschlossener Lunge, offenem Mund, auf der Suche nach Holz für ein Nest. Weil sie fliegt, ist sie schwer. Dieser fremde Moment, wenn du wach bist im Traum als ein Strich und der Traum dir gehorcht. Eine Inschrift sich fügt in das Bild ihrer offenen Hand. Sich erschöpft in der Frage, wo warst du bei deiner Geburt?
Im Frommannschen Anwesen hören wir unter anderem auch noch mal Luise ihr Gedicht Tekumbalam lesen. Dabei fällt mir auf, wie sehr sich ihre Texte und die von Jewgeni in ihren Motiven berühren. Regen und Wasser, Wind und Sturm, Tag und Nacht, Flucht und Chaos. Als ich später noch einmal mit Jewgeni spreche, sagt er, dass ihm diese Überschneidung von Bildern und Gedanken auch aufgefallen ist.
Also für mich war wieder sehr interessant zu sehen, jetzt wo ich südamerikanische Lyrik und mittelamerikanische Lyrik gehört habe, dass es so eine unfassbare Gleichzeitigkeit von Gedanken und Ideen gibt, mit denen man sich beschäftigt und dass selbstverständlich etwas Überkulturelles da ist, also Übernationales und Überkulturelles, und dass die Motive, in denen sich die Dichterinnen eben aus Mexiko oder Argentinien beschäftigen, so ähnlich sind zu den Motiven, mit denen ich mich beschäftige, natürlich aus völlig anderen Perspektiven. Und das ist ja das Tolle, dass ich jetzt auch meine Gedichte dadurch ganz anders lesen kann, durch die Gedichte, die ich gehört habe.
Jewgeni hat völlig recht. Wenn wir über Gedanken und Ideen sprechen, vor allem solche, die wir rückblickend als revolutionär bezeichnen, konzentrieren wir uns zwar gerne auf einzelne Genies. Aber wenn wir ehrlich sind, entstehen solche Ideen nicht im luftleeren Raum. Es sind umfassende Systeme, historische Kräfte und geteilte Erfahrungen, die sie hervorbringen. Menschen denken zur selben Zeit an verschiedenen Orten über ähnliche Dinge nach und stellen sich dieselben Fragen. Nichts, was von Wert ist, entsteht in Isolation, schon gar nicht Literatur. Die Sprache war schon da, als wir geboren wurden. So viele Texte waren schon da. Und bewusst oder unbewusst fließt das, was man gelesen hat, ins eigene Schreiben ein. In gewisser Weise kollaborieren Dichterinnen und Dichter heute mit denen, die vor ihnen geschrieben haben. Mit Shakespeare, mit Emily Dickinson, mit Goethe. Und genauso ist es in der Wissenschaft. Astronominnen und Astronomen heute kollaborieren mit Einstein zum Beispiel und mit den Maya-Astronomen von vor über 2000 Jahren. Auch auf dem Planetario Poetico spüre ich dieses Miteinander. Das Festival fühlt sich an wie eine einzige lange Konversation, die über Tage hinweg anhält. Und ich habe den Eindruck, dass mir die Teilnehmenden dazu stimmen würden.
On the one hand, I really love the fact that we have this opportunity to read poetry together in Thuringia with the German audience who's interested in hearing other languages spoken, to catching these translations from poetry that is in a way so far from, in distance, in actual kilometers, and also a different mind and the enthusiasm that has built around it is very nurturing for the life of a poet. I also take wonderful new friends, new poetry, new ways of thinking. It for me, it's like a refresh. I feel like when you hit the button refresh and everything appears again, but it appears a little bit more clear, more fast. Yeah.
Also tatsächlich haben wir ja hier eine starke südamerikanische Besetzung und ich nehme die Verbindung mit von dem Blick auf den Himmel als etwas Verbindendes und auf der anderen Seite aber eine andere Herangehensweise an Veranstaltungsplanung zum Beispiel. Also dass man mit dem Bewusstsein, dass wir jetzt ja ein etwas im Zentrum stehen haben, nämlich den Himmel, auch mal schaut, was passiert, also wie uns, wo uns das alles so hinträgt. Und dann weniger der Plan so gestrickt ist, dass man etwas zeigt oder sagen will oder vorführt, sondern dass alle zusammen versuchen, etwas über diesen Himmel rauszufinden. Und es da auch natürlich sehr darum geht, dass man miteinander irgendwie in ein Verhältnis, in eine Schwingung kommt und dann erst sich die Frage, die wissenschaftliche Frage stellt und aus den beiden zusammen entsteht dann wirklich eine Erkenntnis, die immer vermittelt über, ob das menschliche Miteinander ist.
Daniela hat eben gesprochen vom Blick in den Himmel als etwas, das uns alle verbindet. Und diese metaphorische Resonanz ist natürlich auch mir nicht entgangen, dass ein Festival, das international ausgerichtet ist, sich dann auch noch mit dem Himmel beschäftigt, diesem ultimativen Symbol der Verbundenheit. Und als wäre das nicht schon wundersam genug, dass wir alle in denselben Himmel schauen, egal wo auf der Welt wir uns gerade befinden, verbindet er uns auch über Zeiten hinweg. Das Leben unserer fernen Vorfahren war in fast jeder Hinsicht anders als unseres. Ihr Verständnis von sich und der Welt ein grundlegend anderes. Aber jeder Mensch, der mehr als nur ein paar Jahre auf diesem Planeten gelebt hat, hat die Sterne gesehen und irgendwann innegehalten, um in einem der letzten Momente des Wachseins dankbar für ihr Licht zu sein und überwältigt davon. Ich weiß, wir haben schon einige Gedichte von Jewgeni gehört. Aber ich möchte uns trotzdem mit einem Gedichtzyklus von ihm hinauslassen. Ich hoffe, die Gedichte nehmen euch, wie auch mich, mit an einen Ort, der gleichermaßen schön wie rätselhaft ist. Hier ist Muttergeist beim Abendmahl.
Offen spricht dein Seelentier, menschlich seine Augenzahl. Mitten durch die Zähnebran küsst sich ein geheimer Wind. Trittst du in mein Leben an? Wer mir dein Geheimnis nennt, wird mit Liebe ausradiert. 7 freie Jahre lang, dumme kurze Tage lang, achtsam sein als Todesgott. Jemand hat dich Hund genannt, willst du sein Zertreter sein? Biete mich als Opfer an, manchmal ist es kalt mit mir, trügerisch wie Sommerschnee. Grüße mir das Augenlicht, schaue mit dem Lachtgesicht, wilde Beeren in der Hand. Giftig für mein Hundeherz, ungefährlich für den Schwab. Lieber trant als ausgehöhlt, schmeichelhaft wie Pollenflug. Fällt ein Blütenblatt ins Gras, steckt das Grün mit Abschied an. Lagst du Graf im Kinderbett, wach, weil Schlaf für Dumme ist. Niemals ohne Hochzeitskremd, gütig über Holz geklopft, weil ich dich nicht heilen kann. Wasser, das bemuttert wird. Schichten tierischen Verfalls, winterlicher Zitteraal, Osten deiner nächsten Hand, kotverschmierter Muttergeist, Vater träg beim Abendmahl. Schmiege dich an Flüsse an, reibe, bis du Flecken siehst. Weiter, süßer Morgenmensch. Finde mich im Datenmüll zwischen Hut und Spiegelschrift.